Vielen Dank für die Einladung hierhin. Ich bin total überrascht und fühle mich ein bisschen überfordert, denn damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass so viele Leute hier in einer Mühle zusammenkommen können. Und ich frage mich auch, wo ihr alle herkommt. Wir sind hier durch Dörfer gefahren und dann erwartet man so 20, 30 Leutchen und dann sind hier so viele zusammen. Das ist wirklich eine große Freude und große Dankbarkeit, dass der Herr das hier in dieser Gegend so geschenkt hat. Ja, man hat mir einige Themen gestellt und dazu gehört auch dieses Thema, was heute hier ein bisschen überdacht werden soll. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Sicherlich ein sehr ernstes Thema, ein wichtiges Thema. Ich lese diesen Vers noch einmal vor, aus den Sprüchen, kann man sich ja gut merken, Sprüche 23, Vers 23. Und kurz danach ist noch ein weiterer Vers, den kann man sich auch gut merken. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen gefallen haben an meinen Wegen. Das ist Vers 26. Und ich denke, diese beiden Bibelverse sind sehr, sehr, sehr zentral für alt und auch für jung. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Erinnert ein bisschen an die ältere Generation, die in Gefahr steht, vielleicht müde zu werden oder irgendwie matt zu sein oder einfach keine Kraft mehr zu haben. Eine Ermahnung, halte fest, verkaufe sie nicht. Und auf der anderen Seite dann die junge Generation. Und da sind nicht nur die Söhne gemeint, auch die Töchter. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen gefallen haben an meinen Wegen. Die junge Generation steht in Gefahr, an allen möglichen Dingen Gefallen zu finden. Und da ringt jetzt hier der Herr durch Salomo um die Herzen der jüngeren Männer und Frauen, Jugendlichen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen gefallen haben an meinen Wegen. Ja, darüber möchten wir heute nachdenken. Ich bete noch einmal kurz. Herr Jesus, vielen, vielen Dank für diese vielen lieben Geschwister hier. Und wir beten, dass du dein Wort lebendig machst und dass wir etwas mitnehmen für unser Leben und dass die Weichen unseres Lebens richtig gestellt werden. Amen. Ja, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Das ist der eindringliche Rat des Salomo an seinen Sohn. Salomo, das wissen wir, er war der weiseste Mann seiner Zeit. In 1. Könige 4, Vers 31 kann man lesen, er war weiser als alle Menschen auf dem Erdboden. Also eine außergewöhnliche Fähigkeit, die Gott diesem Mann geschenkt hat. Und wir lesen auch, dass alle Könige der Erde kamen, um die Weisheit Salomos zu hören. 1. Könige 4, Vers 34. Also ein außergewöhnlicher Mann mit einer außergewöhnlichen Begabung und Weisheit, wie es wohl kaum einen zweiten gegeben hat. Aber leider auch der Mann und der König, der am Ende seines Lebens genau das macht, von dem er wünscht, dass sein Sohn nicht in diese Falle gerät. Und wir lesen da in der Bibel, und es geschah, als Salomo alt war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern nach. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. 1. Könige 11, Vers 4 bis 5. Und das ist ja doch erschütternd. Der weiseste Mann der damaligen Welt starb, man könnte fast sagen, aus der größten nach aller Zeiten. Und das ist ja auch ein Thema, ich weiß nicht, ob ich dazu komme, da noch viel zu sagen. Wie ist das möglich, dass man gerade im Alter auf solche krummen Wege kommt und plötzlich Dinge verachtet oder übersieht oder nicht mehr ernst nimmt, die man früher für ganz wichtig gehalten hat? Man sollte meinen, je älter man wird, umso vernünftiger wird man. Umso weniger Illusionen hat man. Man hat das Lebensende vor Augen Und ja, das sollte einen doch weise machen, Dinge festzuhalten, die wertbeständig sind, ewigkeitsbeständig sind. Aber Tatsache ist leider, dass gerade viele Christen im Alter, im höheren Alter, Dinge tun, wo man sich fragt, wie kommen die auf diese Gedanken, wie ist das möglich, dass einer mit diesen Qualitäten, mit dieser Kenntnis, mit der Erfahrung solch einen Unsinn macht und sich auf solche Abenteuer einlässt, die ihn wirklich nur schaden. Nun, das ist ja auch eine bekannte Geschichte aus der Bibel. Wir finden viele Männer im Alten Testament, die tatsächlich im Alter gefallen sind. In jungen Jahren, in völliger Hingabe an den Herrn. Im mittleren Alter vielleicht auch noch dabei, so einigermaßen. Aber wenn sie dann älter werden und eigentlich über ihr Lebensende nachdenken sollten, werden die völlig verrückt und machen Dinge, die völlig unsinnig sind. Wie kann man das erklären? Vielleicht könnt ihr mir helfen, ein paar Namen zu nennen in der Bibel, wo gerade ausgerechnet Männer, von den Frauen lesen wir es nicht so, interessanterweise, dass die Männer da an zu spinnen fangen im Alter. Fällt euch jemand ein? Bitte? Isaac, ganz genau. Das ist ja völlig verrückt. Der sagt zu seinem Sohn, hör mal, ich weiß nicht den Tag meines Todes. Komm, mach mir nochmal richtig so ein fettes Essen, dass ich esse, bevor ich sterbe und ich dich segne. Und dann lesen wir, wenn man das ein bisschen nachrechnet, dass er, glaube ich, noch über 20 Jahre gelebt hat. Ich meine, es ist ja gut, wenn man an den Tag seines Todes denkt, aber dass man das verbindet mit einem fetten Essen, bevor man segnet, dass man seine Kraft zu einer geistlichen Tat, zu einem Segen aus einem fetten, deftigen Essen holen will und nicht aus der Nähe Gottes, das ist schon tragisch. Und tatsächlich lesen wir danach von Isaak so gut wie gar nichts mehr. 20 Jahre vergehen dahin, ohne dass irgendwie da eine geistliche Regung in der Bibel mitgeteilt wird. Und gerade dieser Isaak, der solch einen guten Anfang hatte, wir denken an 1. Mose 22, die Opferung Isaaks, wie er sich da verhalten hat, dann die Brautwahl, dann seine vorbildliche oder der Anfang einer vorbildlichen Ehe, er hatte sie lieb, viele Jahre zusammen gebetet, dass Gott ihnen Frucht schenkt, sie hatten keine Kinder, die Rebekka bekam zunächst keine Kinder und dann, ich glaube, es waren viele Jahre und tatsächlich dann, Gott ließ sich erbitten. Und diese beiden haben zusammen gebetet, jahrelang, haben keine krummen Wege betreten in jüngeren Jahren oder in der ersten Lebenshälfte und Gott ließ sich erbitten, lesen in der Bibel und dann werden die beiden Söhne geboren und dann geht es in ihrem Leben abwärts. Also das ist bei Isaak außerordentlich tragisch, ein sehr guter Anfang, ein ganz trauriges Ende. Möge der Herr uns Herren hier, wenn wir älter werden, vor diesen Torheiten bewahren. Haben wir noch jemand? Bitte? Aaron. Du denkst daran? Bitte? Richtig. Er macht das goldene Kalb. Tja, ein Mann, der vor Gott eigentlich stand. Er war der hohe Priester. Und der beugt sich praktisch dem Willen des Volkes. Hat keine Prinzipien, die er festhält in dieser Situation, wo Mose scheinbar nicht wiederkommt, wie er meint, und dann versucht er da so einen Kompromiss zu schließen, um das Volk zu beruhigen. Und das war seine große Sünde, auch ein trauriges, er war nicht am Lebensende da, aber doch schon älter inzwischen geworden, das ist richtig. Haben wir noch jemand?
Miriam.
Bitte?
Die Miriam, die Schwester von
Mose. Die Miriam, ja, da haben wir tatsächlich auch eine Frau, sehr gut. Aber das ist ja auch wirklich interessant. Ich weiß nicht, mein erster Blick hier so in die Menschenmenge, prozentual, wie viele Brüder und Schwestern sind hier unter uns? Sind die Schwestern etwas in der Überzahl? Im Allgemeinen ist es heute in den Gemeinden, besonders im Westen so. Ich war vor Weihnachten noch in Kuba. Da sind in Versammlungen, die da sind, 90% Frauen oder Schwestern und 10% Männer. Das ist schon dramatisch. Das hat natürlich ein bisschen was zu tun mit der politischen Lage. Die Männer, die hauen alle ab aus Kuba. Sieht ja ganz, ganz finster und traurig aus. Nur noch eine Stunde Strom am Tag in einem tropischen Land. Könnt ihr euch mal vorstellen, die Schwestern können das nachempfinden. Kühlschränke und Gefrierschränke kannst du vergessen dort. Kein Strom, kein Sprit. Im Moment kostet Sprit einen Liter 10 Euro. Wobei man 20 Euro im Monat verdient. Rente 7 Euro im Monat. Also wirklich dramatisch. Und dann hauen die Männer ab. Und auch die Christen, die Brüder hauen ab. Manchmal verabschieden sich nicht einmal von ihren Gemeinden, wenn sie Gemeindeleiter sind, weil sie genau wissen, die werden dann sonst gefesselt oder festgehalten, dass sie nicht gehen. Ja, sie versprechen dann, dass sie die Familie nachholen, aber oft wird das nicht getan. Also das ist schon dramatisch. Und im Allgemeinen sind tatsächlich auch hier bei uns in Deutschland die Schwestern diejenigen, die mehr Interesse haben, die mehr beten, die mehr die Bibel lesen. Das werden wir gleich sehen am Büchertisch. Da werden wahrscheinlich auch mehr Frauen wie Männer stehen, die sich dafür interessieren und die sich Zeit nehmen, um Gottes Wort zu studieren. Das ist so. Aber Miriam tatsächlich, sie hat sich aufgelehnt gegen Mose und ja, musste von Gott da auch gerichtet werden. Ja. Na, es gibt noch eine ganze Menge, wir können an Gideon denken und an andere, dass man im Alter tatsächlich nicht mehr so nah beim Herrn bleibt, vielleicht so selbstsicher ist und glaubt, mir kann nichts mehr passieren. Wie ist das möglich? Das ist doch ein weiser Mann, der die Sprüche geschrieben hat, den Prediger, dass er genau in diese Falle hineinläuft, vor der er so gewarnt hat in den Sprüchen. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Hier in diesem Kapitel, beziehungsweise in diesem Bibelbuch Sprüche in seinen besten Jahren, versucht er mit allem Ernst, seinen Sohn vor der größten Dummheit seines Lebens zu warnen, kostbare, teure Wahrheiten zu verkaufen. Und wenn man sich dieses Bild ein bisschen plastisch vorstellt, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht, dann erinnert das ja so ein bisschen an einen orientalischen Wochenmarkt möglicherweise, einen Jahrmarkt, wo jeder Händler lautstark seine Ware in den schillerndsten Farben anpreist. Und wenn ich das so lese, kaufe und verkaufe nicht, dann erinnere ich mich an meine Besuche in Shanghai. So in den Jahren 2005 bis 2015 war ich jedes Jahr mindestens 1, 2, 3 Mal dort. Danach unter Xi Jinping wurde es ein bisschen schwieriger. Konnte ich dann nur noch einmal, ich glaube es war 2020, dann nach China reisen. Und dann war ich da mit einem Freund. Und wenn wir da eine Woche oder auch zwei in China dann waren, sind wir mindestens dann ein paar Tage in Shanghai gewesen. Und dort gibt es in Shanghai einen Kopiemarkt, so nennt man den. Ein riesiges altes Gebäude, viele Stockwerke, Hunderte, Tausende von Leuten, die da rumspringen und so weiter. Und sobald man mit dem Auto oder mit dem Taxi dort ankommt, da kommen schon die Händler einem entgegengelaufen und zerren einen fast aus dem Auto heraus und dann bieten sie ihre Rolex-Uhren und ihre Markenklamotten und was nicht alle an. Alles umsonst natürlich und so weiter und so weiter. Und dann wird man hineingezogen in diese Menschenmenge. Und dann kann man an den ganzen Ständen vorbeigehen. Überall wird man angesprochen, man wird wirklich angezerrt und man muss sich manchmal wirklich wehren. Natürlich ein Paradies für Taschendiebe. Ab und zu sieht man dann die Polizei, die dann so einen von diesen Dieben dann mit geneigtem Kopf dann abführt. Und das ist immer eine spannende Gelegenheit, weil es dort natürlich nur Plagiate gibt, nur Imitate. Alles natürlich mit Jockey und Boss und ich weiß nicht, Lacoste und so weiter und so weiter. Die Uhren natürlich, alles Markenuhren, aber alles nur Kopien. Deswegen Kopiemarkt. Da kriegt man dann ein Hemd, ein recht gutes Hemd für 1 Euro oder 2 Euro. Dort habe ich immer mir 2, 3 Uhren gekauft für je 3,50 Euro so ungefähr. damit ich da ein bisschen was von habe. Irgendwann verliert man die oder es werden einen auch geklaut. Also es war für mich natürlich immer ein Erlebnis, da zu sein. Aber im Grunde alles nicht echt, alles nur Kopien. Jeder weiß das. Aber trotzdem besucht man diese Orte. Und wir möchten hier, wenn wir zusammen sind als Christen und Gottes Wort vor uns haben, wir befassen uns nicht mit einem Imitat, mit einer Billigware, sondern wir wollen Wahrheit kaufen, einen Preis dafür zahlen, natürlich nicht materiell, aber mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Leben, wie wir es eben schon gehört haben, und sie nicht verkaufen. Deswegen kommen wir hier zusammen, dass wir uns gegenseitig Mut machen, in einer Zeit, in einer Welt, wo manche Plagiate angeboten werden, ideeller Art auch, und wo wir betrogen werden, dass wir die Wahrheit festhalten. Der erste und größte Schatz, das ist unser Jesus selbst, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen. Und er hat diesen Weg gebahnt mit dem Preis seines Lebens. Und den wollen wir natürlich nicht verlassen. Niemals um keinen Preis verkaufen. Zweitens, da haben wir Gottes Wort, die Bibel. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen, hat der Jesus gesagt in Lukas 21, Vers 33. Und darüber möchte ich ein bisschen was sagen, weil leider auch unter den Christen, auch unter den Evangelikalen heute, ja, die Wertschätzung der Bibel auch nachlässt. Und man das ein oder andere aus der Bibel einfach relativiert oder ablehnt, vergisst, nicht mehr wahrhaben möchte. Aber die Bibel sagt von sich selbst, dass das Wort Gottes vollkommen ist, geläutert ist, von Gott eingehaucht ist, inspiriert ist und daher von höchster Glaubwürdigkeit ist und Autorität ist. Es sind die Worte des dreieinigen Gottes, der nicht lügen kann, sagt die Bibel, und braucht auch keine Entmythologisierung von irgendwelchen Theologen. Und auf der letzten Seite im Neuen Testament, in der Offenbarung 22, ganz am Ende, da wird es noch einmal zusammengefasst, der Wert des Wortes Gottes, und da warnt Gott davor, von den Worten der Offenbarung etwas hinzuzufügen oder hinwegzunehmen. Und deswegen reden wir auch von der Bibel als von der Heiligen Schrift. Sie ist etwas ganz Besonderes und etwas ganz Besonderes, Teures und Wertvolles. Menschen, wir irren uns, aber die Bibel irrt sich nicht. Psalm 12, Vers 9, die Worte des Herrn sind reine Worte, es wird auch wieder ein Bild gebraucht, Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. Und daran wollen wir uns gegenseitig auch erinnern und Mut machen. Lass uns das Wort Gottes um allen Preis festhalten und nichts davon irgendwie über Bord werfen. Wenn wir wirklich glauben, dass die Urschriften, und ich mache, den meisten ist das gut bekannt, den Unterschied zwischen den Urschriften der Urbibel und der Grundbibel, die man dann zusammenstellt aus all den Fragmenten, die man gesammelt hat im Laufe der Zeit. Also die ursprünglichen Worte des Herrn, die haben wir natürlich nicht schriftlich vorliegen, sondern sind überliefert worden. Daraus hat man den Grundtext dann gemacht, aus dem man dann in die verschiedenen Sprachen übersetzt. Aber die ursprünglichen Worte des Herrn sind absolut siebenmal gereinigt, Silber geläutert im Schmelztiegel, ein wunderschönes Bild für den Wert, die Wichtigkeit und Autorität der Bibel. Und diese ursprünglichen Worte der Propheten und die Gott beauftragt hat, sie zu schreiben, enthalten keine Irrtümer. Jeder Buchstabe ist wichtig und das hat natürlich dann auch Konsequenzen für unseren Umgang mit der Heiligen Schrift, für unser Denken und auch für unser Leben. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Es ist eine Tragik in meinen Augen, und ich denke, manche von euch, die leiden da auch drunter, dass heute nicht nur in der jungen Generation, auch in der älteren Generation, die Wichtigkeit der absoluten Autorität der Heiligen Schrift relativiert wird und nicht mehr so festgehalten wird und dafür nicht mehr gekämpft wird, kein Preis mehr dafür bezahlt wird, dass man schnell dabei ist, etwas in Frage zu stellen oder auch sogar abzulehnen. Und wenn wir wirklich glauben, dass die Bibel inspiriert ist, dann werden wir alles tun, um eine möglichst wortgetreue Übersetzung des Grundtextes vom Alten Neuen Testament in deutscher Sprache zu benutzen. Vielleicht verärgere ich jetzt manchen hier, weil seine Lieblingsbibel nicht genannt wird. Aber ich denke, die Elberfelder Bibel, die Lutherbibel, die Schlachterbibel, die Meggebibel, das sind die Bibeln, denen man wirklich vertrauen kann, dass sie von gottesfürchtigen, treuen Brüdern übersetzt wurden und auch dann formuliert wurden, die mit großer Ehrfurcht manchmal über jedes Wort nachgedacht haben, wie man das richtig übersetzt. Wenn man sich bewusst macht, wie Luther manchmal viele Stunden und Tage nur über einen Begriff nachgedacht hat, wie man den verständlich und möglichst nah am ursprünglichen Sinn übersetzen kann, dann kann man sich nur schämen, wenn wir heute so oberflächlich Bibelverse verändern oder relativieren. Und wenn uns das so bewusst ist, dann werden wir jeder Übertragung der Bibel gegenüber skeptisch sein. Eine Übertragung ist ja dann praktisch eine Übersetzung oder Übertragung aus einer vorhandenen Bibel, die aus dem Grundtext übersetzt ist, um sie etwas verständlicher zu machen, um schwierige Bibelpassagen, deren Sinn nicht so eindeutig ist, zu erklären. Und das ist dann schon eine Art von Interpretation der Bibel. Versteht ihr, was ich meine? Die ursprüngliche Bibel, die Worte Gottes, haben wir nicht schriftlich vorliegen. Wohl die überlieferten Worte der Propheten und Briefschreiber. Aber wenn dann aus den vorhandenen Bibeln, aus einer deutschen Übersetzung, aus der Lutherbibel meinetwegen oder Elberfelder Bibel oder aus dem griechischen Grundtext, dann etwas übertragen wird, um es sinngemäß zu vermitteln, natürlich mit dem Wunsch, es verständlich zu machen, damit auch Leser, die nicht so kundig sind und die noch nie eine Bibel gelesen haben, das gut verstehen können, dann ist es zwar gut gemeint, aber schlecht gemacht. Ich nenne einfach mal ein paar Bibeln, wo ich bitte, dass man vorsichtig ist, das nicht für reine Worte Gottes zu halten, Hoffnung für alle. Die Volksbibel, das ist natürlich ganz dramatisch, Neues Leben Bibel und so weiter, das sind alles keine schlechten Übertragungen, aber das Wort Übertragung macht schon deutlich, es ist ein Stückchen Interpretation. Und deswegen sollten wir da vorsichtig sein und wir sollten gerade unseren jüngeren Generationen es wichtig machen, eine gute, gründliche Bibel von gottesfürchtigen Übersetzern gestaltet, geschrieben, übersetzt, zu empfehlen. Ich fand ein Zitat von Tozer, das ist ein sehr, sehr schönes Buch, Gib mir dein Herz zurück, zum Sonderpreis von 3,50 Euro, glaube ich. Der hat sehr gut beobachtet, ich weiß nicht, ob ihr seine Bücher kennt, das war wirklich ein prophetischer Mann, der sehr darauf geachtet hat, dass Gott gefürchtet wird und geehrt wird und auch ein demütiger Mann, ein sehr mutiger Mann, der hat einmal gesagt, wenn ich eine neue Übersetzung lese, dann fühle ich mich, als hätte ich mich mit einer Banane rasiert. Könnt ihr das Bild verstehen? Sich mit einer Banane rasieren, ja, das tut nicht weh, das kratzt nicht, aber gut, vielleicht ist es ein angenehmes Gefühl, aber es rasiert natürlich nicht. Und die Bibel, eine wirklich gut übersetzte Bibel, wird immer gegen den Strich bürsten, wird uns immer herausfordern, zeigt uns unser Herz, unsere Macken, die wir haben, und das ist wichtig und gut. Und daran sollten wir uns auch halten. Und wenn es heute Bestrebungen gibt, dass man das Wort Sünde aus der Bibel ausstreicht, weil es ja doch nicht mehr unserem heutigen Selbstverständnis entspricht, dann sollten wir alle Alarmglocken leuchten. Wir wollen uns nicht mit einer Banane rasieren, sondern wir sind bereit, uns wehtun zu lassen, weil der Herr es gut meint und weil wir das nötig haben, um einigermaßen anständig als Christ leben zu können. Und jede sogenannte Bibel, die wesentlich mehr Worte gebraucht als der hebräische oder griechische Grundtext, fügt ja den Worten Gottes etwas hinzu, was die Reinheit und Vollkommenheit der Heiligen Schrift beeinträchtigt, auch wenn das in einer guten Absicht geschieht, die Bibel verständlich zu machen. Aber der Heilige Geist benötigt keinen Nachhilfeunterricht von uns. Den brauchen wir nicht zu verändern, verbessern. Und wenn auch manche Bibelstellen schwierig ist, ja, dann wollen wir da den Hut vor abziehen, wie Luther das so ähnlich ausgedrückt hat, und unsere Achtung erweisen, aber nicht irgendwie dann ausstreichen oder für unwichtig halten oder für unrichtig halten. Aber auch jede Bibel, die wesentlich weniger Text als den Grundtext enthält, da sollten wir auch vorsichtig sein. Und das ist dann auch keine heilige Schrift mehr, weil man da von der Bibel etwas, vielleicht mit guter Absicht, auch weggenommen hat und dann herausgegeben hat. Also eine Kurzfassung, eine ausgedünnte sogenannte Bibel zu präsentieren, sollten wir uns hüten. Und ich erinnere noch einmal an die Warnung der letzten Worte der Offenbarung, nichts hinzuzufügen und nichts hinwegzunehmen, damit uns nicht die Plagen treffen, die in diesem Buch der Offenbarung beschrieben sind. Also ein ganz feierlicher Abschluss nochmal und eine Ermahnung, das Wort Gottes sehr, sehr ernst zu nehmen, zu achten und zu ehren. Ja, als Evangelikale verdanken wir unsere Herkunft der Reformation, in welcher nach jahrhundertelanger Dunkelheit die Autorität des Wortes Gottes und seiner Irrtumslosigkeit, seine Kraft und Schönheit wieder ans Licht gebracht wurde, gerade durch die Reformatoren vor allem. Und dann wurde diese Bibel dann im Laufe der Jahrzehnte in viele Sprachen übersetzt, mit einer ganz enormen Wirkung auch auf die Kultur, die Ethik und auch den Lebensalltag der Menschen in Europa. Wir haben jetzt keine Zeit, da viel drüber nachzudenken, wie die Reformation, wie gerade auch der Reformator Martin Luther, bei allen Fehlern, die er auch hatte, doch ganz entscheidend von Gott gebraucht wurde, um die Kultur gerade hier in Europa, besonders auch in Deutschland und auch in eurer Gegend, wo ja die Reformation ganz besonders gewirkt hat, dafür gesorgt hat, dass die verändert wurde und dass sich viele Lebensbereiche wirklich positiv geändert haben, weil man jetzt Gottes Wort hatte und Gottes Gedanken über uns, über unser Leben, über unsere Ehe, unsere Erziehung und so weiter und sich das auch in allen Bereichen des Staates bemerkbar gemacht hat und es dann aufgeblüht ist. Bei dieser Gelegenheit erinnere ich an das neue Buch von Peter Hane. Warum macht ihr uns kaputt, wie wir unsere Zukunft verspielen? Viele von euch haben das wahrscheinlich schon gekauft oder gelesen. Ist ein Bestseller innerhalb von wenigen Wochen. Da sind, ich glaube, 500.000 Stück in der ersten Auflage gedruckt worden. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und die waren zum großen Teil schon vor dem Verkauf vorbestellt. Können wir wirklich Gott für danken, dass Gott diese Möglichkeit geschenkt hat und auch den Peter Hane gebraucht hat, um Menschengruppen zu erreichen, die wir als Evangelikale im Allgemeinen heute nicht mehr erreichen, gerade in der Politik und gerade auch in Gesellschaftsschichten, die die Bibel nicht achten, die dann doch ernst genommen wird, diese Schrift von ihm. Und wo Peter Hane auch sehr, sehr deutlich macht, mit vielen Beispielen, ganz aktuellen Beispielen aus den letzten Wochen und Monaten, wie das Evangelium, wie die Bibel, das Wort Gottes, Gottes Furcht, biblische Werte, unser Land vorwärts gebracht haben in jeder Beziehung, moralisch, wirtschaftlich, kulturell und so weiter. Aber inzwischen, je mehr wir uns vom Wort Gottes entfernen, es nicht mehr achten, es nicht mehr lehren. Wenn ich daran denke, dass in meiner Kindheit in der Volksschule jeder Morgen mit einem Kirchenlied begann oder aber mit einem Lied, was immerhin gute Werte enthielt, üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab und weiche keinen Fingerbreit von Gottes Wegen ab. Das haben wir als 7-, 8-, 9-Jährige jeden Morgen gesungen. Ja, und das brecht doch ein Stückchen. Heute, wenn ein Lehrer das machen würde mit seinen Kindern, wenn es nicht gerade eine christliche Schule ist, der würde wahrscheinlich eine Ermahnung kriegen oder würde gekündigt werden. Denn das ist ja unverschämt, so etwas zu sagen und zu fordern. Weiche keinen Fingerbreit von Gottes Wegen ab. Dann wird die Sichel und der Kruch in deiner Hand so leicht, glaube ich, und so weiter geht das. Also sicherlich nicht ein besonders frommes Buch, aber ein Buch, was doch deutlich macht, dass wir dann in einer Kultur leben durften in vergangenen Jahrzehnten, wo Gottes Wort geachtet wurde, wo die biblischen Werte geachtet wurden, ja, wo bestimmte Verbote waren. Homosexualität wurde noch bis vor wenigen Jahren unter Strafe gestellt. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute wird man bestraft, muss man fürchten wenigstens, wenn man, wie ich und manche von euch, 7 Kinder haben, da muss man sich für entschuldigen, so ungefähr. Und da wird man verachtet. Das macht ja nichts. Aber so hat sich das geändert. Dass vor wenigen Jahrzehnten Ehescheidung unter Strafe stand, verboten war, das glaubt mir heute keiner mehr, aber das kann man nachlesen im Gesetzbuch. Das ändert man natürlich und das will man auch nicht wahrhaben. Aber das, ich sage das nur, um deutlich zu machen, wie wir nicht nur einen Finger weit, sondern jede Menge abgewichen sind von dem Wort Gottes und teilweise auch vom Grundgesetz. Und das hat Peter Hane auch sehr, sehr gut, sehr plastisch, sehr deutlich, sehr provozierend natürlich auch, aber gut begründet und recherchiert aus seiner reichen Erfahrung dann auch in diesem Buch deutlich gemacht. Warum macht ihr uns kaputt? Wie die heutige Gesellschaft hier in Deutschland wird kaputt gemacht. Das ist so. Deswegen finde ich das gut, auch wenn das Buch teuer ist, 15 Euro, das könnte die Hälfte nur kosten. Aber es ist es wert. Und vor allem das Buch kann man weitergeben, auch an totale Atheisten oder wenn auch immer, also die nicht an die Bibel glauben, einmal, weil er ein sehr bekannter Mann ist, weil er gut recherchiert hat, weil er sehr, sehr deutlich die Dinge beim Namen nennt und auch wirklich unparteiisch die Dinge beurteilt in aller Deutlichkeit und dann aber auch auf Gottes Wort hinweist und Mut macht, Gott zu gehorchen, sein Wort ernst zu nehmen, nach seinen Werten und Maßstäben zu leben. Ja, das verdanken wir ursprünglich der Reformation. Es wurde wirklich Licht in Deutschland. Aber dann dauerte es gar nicht so lange. Es kam eine Zeit der kalten und toten Orthodoxie und dann auch die Zeit der Aufklärung, in welcher nicht mehr die Bibel, das Wort Gottes, sondern der Verstand des Menschen zur Autorität erhoben wurde. Und damit begann dann ein theologischer und moralischer Erdrutsch in den Jahrhunderten. Und nicht mehr Gottes Wort, sondern der Verstand des Menschen wurde zum Maßstab und zur Norm mit allen dramatischen Folgen. Und wieder schenkte Gott im 17., 18. Jahrhundert wieder eine Erweckung, die durch den Pietismus hier in Deutschland ausgelöst wurde. Und das kann man ja nachweisen. Es begann in Halle, August Hermann Francke. Und dann vor allem auch bei den Herrnhutern, gar nicht so furchtbar weit von euch entfernt, wo Zinzendorf und die Herrnhuter Brüder das Evangelium in alle Welt getragen haben, mit einer Freude, mit einer Hingabe, obwohl es ganz oft einfache, schlichte Leute waren, einige wenige, die noch nicht einmal das Alphabet oder gar nicht lesen konnten, das erst dann gelernt haben. Aber dann mit solch einer brennenden Liebe zum Herrn und zu den Menschen unterwegs waren, um dann schon im 18. Jahrhundert nach Grönland, nach Tibet, nach Südafrika, in die Karibik und so weiter gereist sind, unter Lebensgefahr, um das Wort Gottes, das, was sie erfahren hatten, das, was sie gefunden hatten, was sie wirklich an Wahrheit gekauft hatten, weiterzugeben an andere. Ganz bewegende Geschichte. Leider gibt es heute nicht mehr viele Bücher darüber. Aber wenn ihr die irgendwo mal auftreiben könnt, für mich ist das außerordentlich ermutigend, das nachzulesen, mit welcher Selbstverständlichkeit die auf Gott vertraut haben und wie die dann, ohne viel Geld zu haben, ohne die Sprache zu kennen, ohne die Kulturen zu kennen, dann in die USA dann gefahren sind, unter riesigen Gefahren, mit den Schiffen wochenlang unterwegs, in Stürmen und furchtbaren Umständen, aber dort fröhlich und freudig den Herrn bezeugt haben. Das ist so bewegend und so schön zu lesen. Man kann nur wünschen, dass der Herr das auch einmal ansatzweise in unserem Land schenkt. Ja, und dadurch wurden gerade England, dann auch die USA und andere Länder erweckt durch diese schlichten, einfachen Leute. Und es gab dann einen Aufschwung in jeder Beziehung, wirtschaftlich, moralisch und vor allem natürlich im Glauben. Da entstanden dann die Missionsgesellschaften, um das Wort Gottes und das Evangelium in alle Welt zu bringen. Und Gott gebrauchte dann vor allem auch Menschen wie John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, um in England oder Amerika zu erwecken, mit ganz enormen Folgen für die Weltmission, aber auch für die Politik, Moral und Wirtschaft dieser Länder. Aber auch hier konnte man die Erweckung und die Liebe und Ehrfurcht zu Gottes Wort nicht konservieren. Und nach einigen Jahrzehnten veränderte die liberale Bibelkritik auch das Leben und Denken der Evangelikalen, sodass sogar der bekannte Erweckungsprediger Spurgeon, falls ihr seine Biografie nicht kennt, Alles zur Ehre Gottes, das ist dieses Buch hier mit 300-400 Seiten, 14,90 €, das lohnt sich wirklich zu lesen, das ist die Autobiografie von ihm, wie der sich dann in dieser Zeit in England dagegen gestellt hat. Er gilt ja als der Fürst der Prediger, gerade im 19. Jahrhundert, mit seiner unwahrscheinlichen Begabung und Liebe zum Herrn, wirklich Tausende und Abertausende Menschen für den Herrn wirklich gewonnen hat und für die Wahrheit seines Wortes und dafür gekämpft hat. Aber auch er musste in seinem Leben, er ist gar nicht alt geworden, 57 Jahre, glaube ich, er musste sich am Ende seines Lebens von der Baptistenunion, der er angehört hatte, jahrzehntelang trennen und auch von der Evangelischen Allianz, weil dort die Bibelkritik aufkam, gegen die er aufgetreten ist mit aller Macht seiner Beredsamkeit, seiner Bibelkenntnis, seiner Gottesfurcht versucht hat, sich dagegen zu stemmen, aber letzten Endes musste er sich von ihnen trennen. Natürlich hatte er eine Reihe Gleichgesinnter, eine riesige Gemeinde. Er hat protestiert gegen den Zeitgeist der Evangelikalen und die wichtigsten Irrlehren, die heute noch grassieren und weiterentwickelt wurden, die waren da schon vorhanden und eine ganz traurige Wahrheit, die sich einfach auch in der Kirchengeschichte und auch schon in der Bibel abzeichnet. Wenn nicht jede Generation eine Erweckung erlebt, gibt es einen Abfall und einen Rückfall in die Dunkelheit. Und deswegen ist das so wichtig und deswegen freue ich mich so riesig, dass gestern so viele junge Leute zusammen waren. Wie heißt das nochmal, wo wir gestern waren? Bitte? Dorf Chemnitz, ja. War für mich ja total überraschend, wie das möglich ist, dass hier in dieser äußersten Ecke Deutschlands so viele junge Leute sind, mit der Bibel in der Hand, mit einem Interesse für Gottes Wort. Das hat mich außerordentlich erstaunt und auch erfreut. Und das ist ja dann schon ein Stückchen Verheißung für die Zukunft. Wenn junge Leute da sind, mit einem brennenden Herzen für den Herrn, mit einer Liebe zu Gottes Wort, mit der Liebe zu den Menschen, dann kann etwas geschehen und dann brauchen wir keine Sorge haben für die Zukunft, wenn der Herr uns noch hier lässt. Ja, in den letzten Jahren des Lebens von Spurgeon hat er noch einmal eine öffentliche Predigt gehalten in einer oder vor einer Predigerkonferenz, die jedes Jahr stattfand. Da hat er sich darauf intensiv vorbereitet und die ist dann aus seinem Manifest, also sein Vermächtnis, weltweit bekannt geworden und in vielen Sprachen gedruckt worden, in Deutschland nicht mehr im Moment erhältlich. Es steht geschrieben, wenn ihr es irgendwo auftreiben könnt, im Internet kann man das kostenlos runterladen. Spurgeon, es steht geschrieben, oder Der größte Kampf. Wirklich eine sehr vollmächtige Predigt. Das war sein letztes Aufbäumen und kurz danach ist er dann heimgegangen. Eine ganz erschütternde Predigt, die leider auch unsere Zeit heute widerspiegelt, wo man die Wahrheit des Wortes Gottes wirklich reihenweise aufgibt und verkauft. Und dann, was mich ganz erstaunt in den letzten Jahren, während also im evangelikalen Raum man eins nach dem anderen auch über Bord wirft und nicht mehr ernst nimmt, die ganzen ethischen Fragen, was Sexualität betrifft, was Ehe für alle betrifft und so weiter und so weiter, da tut sich in der katholischen Kirche etwas. Nicht hier in dieser Gegend, wenn ich das richtig sehe, aber in Baden-Württemberg und auch in Bayern entstehen Bibelkreise von Katholiken. Man soll das nicht für möglich halten. Also die damals gewarnt haben vor der Bibel Luthers, vor der Übersetzung, und man gemeint hat, die könnten nur von Priestern gelesen werden und das allgemeine Volk, das wäre dafür nicht fähig zu verstehen. Die empfehlen jetzt, die Bibel zu lesen und in einer katholischen Ausgabe, die leider auch ein bisschen verkürzt ist und sicherlich nicht die Originalbibel ist oder ähnelt, da steht in der Einleitung von dem Papst Franziskus, war das glaube ich noch, dass man diese Bibel unbedingt lesen sollte und verbreiten sollte, gerade auch der jungen Generation, um den christlichen Glauben, wörtliches Zitat, als Grundlage für das Leben zu entdecken. Ja, das ist wirklich hochinteressant, dass sich da Hausbibelkreise bilden, die die Bibel lesen. Oft bleiben sie in der katholischen Kirche, in vielen Fällen treten sie irgendwann dann auch aus und erkennen, dass sie mit vielen von den katholischen Dogmen nicht einig gehen können und dann kleine Bibelkreise bilden oder sich evangelikalen Gemeinden anschließen. Ja, leider ist es so, dass wir heute auch bei vielen prominenten evangelikalen Brüdern und Freunden, dass sie biblische Überzeugungen nach und nach aufgeben, mit frommen Begründungen oft über Bord werfen, die Wahrheit verkaufen, um die Anerkennung einer gottlosen und skeptischen theologischen Wissenschaft zu entsprechen oder auch um Ungläubige zu gewinnen. Und das ist wirklich traurig. Also wenn ich daran denke, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht, dann muss ich an einen Bruder denken in China, den ich oft besuchen durfte, auch ganz kurz vor seinem Heimgang, als er schon im Krankenhaus war, in China, in Guangzhou. Er hatte die größte Untergrundkirche, wenn man das überhaupt so sagen kann, oder Hauskirche in China mit 4.000 Mitgliedern. Also das passt ja nicht zusammen, Untergrund und 4.000 Mitglieder. Riesiges Haus, ich bin oft dort gewesen, 4 Stockwerke oder 3, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ganz oben im obersten Stockwerk, da sprach dieser Bruder, meist fortlaufend über die Bibel. Eine Etage drunter waren nochmal etwa 300-400 Leute, wurde dann mit Video übertragen und dann ganz unten auch nochmal etwa 300 Leute, sodass in jeder Verkündigung etwa 1.000 anwesend sein konnten. Und dann wurde diese Predigt wiederholt, damit dann auch die Spätaufsteher oder die Schicht hatten am Sonntag, am Nachmittag, die auch noch hören könnten, sodass an einem Sonntag oder in einer Woche mindestens 4.000 Leute die Predigt hören konnten. Also das war kein Untergrund mehr, das war nicht mehr heimlich, das war natürlich offensichtlich, aber man hat ihn lange gelassen und erst vor 1-2 Jahren hat man diese Kirche aufgelöst unter Xi Jinping. Der hat sich wirklich da sehr bemüht, das Christentum auszurotten und hat es den Gläubigen schwer gemacht. Aber dieser Bruder Samuel Lamb, so wurde er genannt, er hatte als junger Mann, er kam aus einem gläubigen Elternhaus, kam, glaube ich, von den Baptisten ursprünglich, war auch auf einer Bibelschule, war sehr musikalisch, das wird einige von euch erfreuen. Er konnte Konzerte geben und so mit 18, 19 Jahren stand er vor der Frage, Karriere zu machen als Pianist oder aber sein Leben dem Herrn zu geben. Aber das hat er dann entschieden. Er wollte sein Leben, auch wenn es mit Nachteilen verbunden war, für seinen Erlöser leben. Und hat dann angefangen, mit 19 Jahren Teile der Bibel auswendig zu lernen. Er konnte etwa 2-3 Jahre später, als er heiratete, Römer bis Hebräer auswendig, Johannes 13 bis 17, die letzten Reden Jesu, auswendig, die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, auswendig, und dann noch eine Reihe Psalmen, auswendig. Er wusste gar nicht so ganz genau, warum und wieso, aber er fühlte den Wunsch, Gottes Wort wirklich zu studieren und kennenzulernen und auswendig zu lernen, hatte natürlich auch ein fabelhaftes Gedächtnis. Ja, dann hat er geheiratet und dann hat er so eine Hauskirche, eine Untergrundkirche gegründet mit 20, 30, 40 Leuten. Vielleicht waren es irgendwann auch mal mehr. Und eines Tages sagt er zu seiner jungen Frau, bitte pack du mir meinen Rucksack, irgendwann werden sie mich holen. Und dann stand der Rucksack bereit und wie das damals war in der Kulturrevolution, wurden viele Christen, besonders auch Prediger, verhaftet. Meist mit 20 Jahren Gefängnis, das war so die Standardstrafe, 20 Jahre. Und so traf es dann auch ein, während einer Bibelstunde wurde an die Tür geklopft, die Tür geöffnet und dann kamen ein paar Leute, die früher auch mal im Hauskreis da waren, mit der Polizei und dann wurde er verhaftet und dann eben auch, ist eine lange Geschichte, 20 Jahre, 21 Jahre insgesamt, dann ins Straflager geführt. 20 Jahre, über 20 Jahre, keine Bibel, keine Gemeinschaft mit Christen, kein Briefkontakt mit seiner Familie, aber er hatte Gottes Wort im Kopf. Und dann haben die Wärter und die Verantwortlichen von diesen Haftlagern alles dran gesetzt, um diesen kleinen Kerl, der aber immer so sehr freundlich war, zu brechen. Über 20 Jahre lang nicht nur jeden Tag 12 Stunden Arbeit, sondern abends von 8 bis 10 Uhr nochmal politische Umerziehung. Der hat dann in diesen Jahren die ganzen Werke von Lenin und ich weiß nicht von wem alle, Karl Marx und so weiter, gelernt, fast auswendig gelernt, weil das immer durchgepaukt wurde. Aber er hatte Gottes Wort im Kopf, er konnte kontern, er konnte dann seinen Kommentar geben. Mit seiner Freundlichkeit hat er auch so ein bisschen die Wärter beeindruckt und die Lehrer, die ihn umerziehen wollten. Und die haben dann alles dran gesetzt, um diesen Mann zu brechen. Nicht körperlich in erster Linie, sondern vor allem psychisch. Aber dann kann man nachlesen, und das hat er uns dann auch erzählt, und wir haben das Buch dann auch übersetzt und herausgegeben, ist leider auch vergriffen im Moment, was er da so erlebt hat, in ganz bestimmten Situationen, dass ihm dann plötzlich dann wieder ein Bibelwort einfiel, das ihm dann Mut gegeben hat, weiterzumachen, die Wahrheit festzuhalten, bereit zu sein, dafür zu leben und auch dafür zu sterben. Und das ist so wunderschön, wie dieser Mann wirklich Führung Gottes erlebt hat. Aber jetzt fange ich an zu erzählen und raube euch die kostbare Zeit. Entschuldigt bitte, ich breche hier einfach mal ab mit dieser Geschichte, denn die ist so schön, da fällt es einem sehr, sehr schwer aufzuhören, wie Gott diesen Mann gebraucht hat, in schlimmsten Umständen, um einfach ein fröhlicher, treuer Zeuge sein. Er bekam dann noch einmal 15 Jahre extra Strafe, weil er es geschafft hatte, mit einem Freund Teile von der Bibel vom Neuen Testament ins Gefängnis zu schmuggeln. Und er hatte den Freund, der dieses Testament mit hatte, mit ihm abgesprochen, dass er es am Samstag bis Sonntag abschreiben konnte, im Geheimen. Übrige Zeit hatte der andere das Testament und hat er um Mitternacht und nach Mitternacht nach und nach die fehlenden Bibelteile, vor allem auch die Offenbarung, abgeschrieben, um das auswendig zu lernen, damit sein Körper und sein Kopf auch klar bleibt. Und dabei wurde erwischt, morgens früh um 1-2 Uhr, ein Wärter kam mit der Stablampe und sah das, hat das dann einkassiert. Dann kriegte er zusätzliche 15 Jahre unter Tage in der Kohlengrube nahe von Sibirien. Ja, da konnte man nicht mehr viel abschreiben. Und dann hat er da aushalten müssen, ganz furchtbaren Umständen, aber war dann ein Wegweiser für viele seiner Kollegen. Durch seine Freude, durch seinen Glauben, durch sein treues Zeugnis. Der hat wirklich die Wahrheit festgehalten, die er einmal auch verinnerlicht hat durch das Auswendiglernen großer Bibelteile. Ja, das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, dass uns die Bibel so wertvoll ist, dass wir sie auswendig lernen, dass wir sie verinnerlichen und dann festhalten, auch in ganz trüben Umständen. Ja, nach wie vor haben wir das große Problem, die Leugnung der wörtlichen Inspiration der Bibel, die sogenannte Irrtumslosigkeit, das über Bord geworfen wird, auch von Evangelikalen. Dann die Leugnung des biblischen Schöpfungsberichtes und den Sündenfall. Adam und Eva werden als historische Personen nicht akzeptiert. Das sind nur Symbole und nicht Wirklichkeiten, nicht echt. Leider auch von vielen bekannten evangelikalen Verkündigern, teilweise auch von Evangelisten, die das leugnen. Und natürlich dann auch vereinzelt, aber immer mehr, dass man das, die Notwendigkeit des Sühnesopfers Jesu Christi am Kreuz leugnet. Das ist sicherlich die größte Tragik in unserer Zeit und da möchte ich wirklich uns alle ermutigen, daran unbedingt festzuhalten, diese zentrale, wichtige Lehre des Neuen Testamentes. Wenn das nicht wahr wäre, wenn das nicht unsere Rettung wäre, wo würden wir dann bleiben? Ja, dann auch die Leugnung der biblischen Lehre von der ewigen Verdammnis. Auch wenn das ärgerlich ist, aber die Bibel lehrt es, sollten wir festhalten um jeden Preis. Und ich glaube, dass wir heute in dieser Zeit an einer Weichenstellung stehen mit ganz ernsten Folgen für die kommenden Jahre und Generationen. Und ich bete und bitte, dass Gott uns wirklich Gnade schenkt als ältere Geschwister oder alte Brüder und Schwestern, die Wahrheit Gottes wirklich in Liebe festzuhalten, sie freudig zu bekennen und keine einzelne der biblischen Wahrheiten zu verkaufen. Vielleicht darf ich bei dieser Gelegenheit noch auf zwei Bücher hinweisen, abschließend. Einmal für die etwas jüngere Generation, aber auch die ältere wird sich darüber freuen können. Satans Trickkiste, 6 hinterlistige Fallen des Teufels. Abgeleitet von 1. Mose 1 und 2, wie die Art und Weise, wie der Teufel versucht, den Glauben von Adam und Eva zu zerstören. Und da werden Prinzipien deutlich, die er bis heute immer wieder anwendet, sehr schön auch gestaltet, gerade für Jüngere auch leicht zu lesen, sehr praktisch, kostet 4,90 €, ist auch nicht so teuer. Und dann ein Buch, das ich mit ganz großer Freude auch gelesen habe, das ist leider sehr teuer, hat aber auch viele Seiten, Frontmann, wie du deine Familie anführst, von Steve Ferrer. Vielleicht kennen einige von euch das Buch Frontmann. Frontmann war im Krieg einer, der Verantwortung hatte für seine Soldaten, der voranging und woran sich die anderen Soldaten dann orientieren mussten. Und das bezieht er gerade auf die Rolle von Vätern und von Männern, wie du deine Familie anführst und wie wichtig dein Auftrag ist, als Vater ein Vorbild zu sein in der Ehe, in der Kindererziehung, in der Entschiedenheit. So praktisch geschrieben, so großartige Beispiele aus der Geschichte, so viele schöne Zitate, die Mut machen, dass ich das nur wärmstens empfehlen kann, auch wenn es 18,90 € kostet. Rat ihr Schwester, wenn ihr euren Männern das schenkt, das ist leicht zu lesen, einfach weil es so gut geschrieben ist und ermutigt ganz enorm in unserer Zeit auch die Wahrheit festzuhalten und sie nicht zu verkaufen. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch dann nachher da mal umgucken. Vielen Dank, dass ich euch das so sagen durfte. Möge der Herr uns alle bewahren und mögen wir uns gegenseitig ermutigen, Kaufe Wahrheit, zahle einen Preis dafür, aber verkaufe sie um keinen Preis. Amen. Darf ich noch beten? Herr Jesus, vielen Dank für diese lieben Geschwister und die vielen Geschwister. Für mich eine ganz große Freude und Ermutigung, das hier in diesem Winkel von Deutschland zu sehen und zu erleben. Herzen, die für dich schlagen und die dir folgen möchten. Herr, wir wollen uns gegenseitig ermutigen und wir bitten dich, bewahre du uns bitte, dass wir einer für den anderen da sind, uns gegenseitig Mut machen, dir zu folgen, deinem Wort zu vertrauen und die Wahrheit, die du uns gezeigt hast in deinem Wort, festzuhalten bis ans Ende. Amen.